Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcastes Transformatorischer Bildung. Genau, und wir machen heute wieder ein schönes Thema. Auch hier heute wird es wieder um Nachhaltigkeit gehen aus meinem Seminar Nachhaltigkeit als Lebensform. Letztes Mal haben wir das Leben in der Juchte besprochen. Heute besprechen wir das Leben auf dem Baum oder auf den Bäumen im Plural. Genau, also es wird um den Hambi gehen. Und wie immer sitze ich hier nicht alleine, sondern ich habe die Linnea bei mir und wir werden heute ein Interview besprechen. Genau, fang mal kurz an. Wer bist du, was machst du und was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
Ja, hallo, ich bin Linnea. Ich studiere Erziehungswissenschaft jetzt im 5. Semester.
Ah, quasi alter Hase.
Ja. Genau, und ich habe letztes Semester eben das Seminar zu Nachhaltigkeit besucht und in dem Zuge auch dieses Interview mitgeführt und analysiert.
Genau, und eine sehr schöne Hausarbeit geschrieben. Und wie immer ist ja so ein bisschen gerade so dieses Verhältnis von transformatorischer Bildung zu anthropologischer Bildungsforschung, je nachdem, wie man das nennen will. Genau, und da hast du dich auf verschiedene Sachen sozusagen drauf bezogen. Und genau, fang mal kurz an, vielleicht so von deiner Perspektive, so dieses Thema Nachhaltigkeit, war das vorher schon so ein größeres Thema für dich oder ist das jetzt neu gewesen oder?
Das war auch vorher schon ein Thema für mich und auch der Grund, warum ich das Seminar gewählt habe. Ich bin selbst Vegetarierin und ich habe war ich aktiv in Fridays for Future, als es noch relativ groß war.
Ja. Ja. Genau, dann hast du zurzeit auch vielleicht nicht so schöne Zeit, was dieses Thema angeht. Ne? Das ist ja momentan alles irgendwie so ein bisschen auf weltpolitischer Bühne vielleicht eher so suboptimal, um es vorsichtig zu formulieren. Aber davon wollen wir uns heute nicht irgendwie abbringen lassen, sondern es wird da ja auch gerade, glaube ich, in den nächsten Jahren vor allen Dingen auch darum gehen, dass man lokale Projekte hat, weil die ganz großen Sachen, zumindest jetzt für die nächsten paar Jahre, vielleicht auch zumindest bis zum gewissen Grade sicherlich ausgebremst sind. Gut, dann fangen wir mal an. Also du hast transformatorische Bildung dich damit auseinandergesetzt. Und wie das so häufig ist, gerade bei diesem Thema Nachhaltigkeit, transformatorische Bildung, müssen wir von transformativem Lernen oder transformativer Bildung abgrenzen. Genau, sag mal so zwei, drei Sätze, wie du da, was du da sozusagen diese Verbindung hergestellt hast.
Ich gucke gerade noch mal in meine Aufzeichnung dazu. Genau, also transformatorische Bildung und Bildungsprozesse habe ich eben hauptsächlich nach Kokemoor aufgezeigt, also dass eben die Veränderung der grundlegenden Strukturen des Welt- und Selbstverhältnisses der Menschen sich verändern muss, um beispielsweise mit Problemlagen klarzukommen, die neu aufgetreten sind. Und im Gegensatz dazu hatte ich mich dann auch noch mit
Metsiro oder
ja, genau.
Spricht man den aus?
Wie wird's das? Ich hatte jetzt auch Metsiro oder so.
Metsiro, ja, auf jeden Fall Amerikaner.
Ja. Genau, amerikanisch. Mit dem hatte ich mich dann auch noch ein bisschen beschäftigt und da wurden dann auch diese Disorienting Dilemmas eingeführt, die bei Kokemoor nicht so vertreten waren. Und auf die hatte ich mich ebenfalls bezogen im Weiteren meiner Analyse, aber hauptsächlich dann doch eher auf Koller und Kokemoor.
Genau.
Deren transformatorische Bildungsprozesse.
Genau, ne? Also ich finde das auch erstmal wichtig, dass man erstmal so sieht, zwei unterschiedliche Traditionsstränge, die an vielen Ecken und Enden sicherlich auch gewisse Ähnlichkeiten haben, andererseits sicherlich auch deutliche Unterschiede. Bei Kokomo und Koller ist natürlich dieser deutsche idealistische Bildungsbegriff immer im Hintergrund, ne? Und das hat der Matt Zero wahrscheinlich nicht. Und sind auch so ein paar Sachen, ich habe noch mal zwischendurch auch noch reingeguckt, von der Tendenz her kann man ihm, weil auch aus so Richtung kritische Theorie herkommt, so ganz stark diesen Reflexionsprozess bei ihm sehen. Und gerade sowohl bei Kokomo und Koller als auch bei Zerfas und Wolf, also Transformationstheorie und pädagogische Anthropologie ist ja sowas wie Körper, Leiblichkeit, Praktiken dabei. Das ist bei ihm vielleicht nicht so stark sozusagen vertreten. Gerade in der Erwachsenenbildung, gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit, taucht er häufig auf. Und das war mir nochmal wichtig, damit man dann nicht in diese Falle tappt, die einfach sozusagen so ineinander zu wursteln.
Ja.
Genau. Und ja, genau, dann hast du sozusagen, was ich dann noch spannend finde zu sagen, eine der Geschichten, also sowas wie Nachhaltigkeit, hat immer auch ganz stark was mit Körperlichkeit und Naturerfahrung zu tun. Kannst du vielleicht da noch zwei, drei Sätze zu sagen?
Ja, also auch im Zuge des Interviews gab es eben sehr starke Verbindungen zwischen Körperlichkeit und Nachhaltigkeit. Das zeigt sich schon vor allem auch in, ja, in der Weise, wie die interviewte Person überhaupt dazu gekommen ist, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, nämlich, dass sie Vegetarierin geworden ist. Essen ist eben auch eine sehr ja, körperliche Erfahrung und hat eben auch stark was damit zu tun, wie man die Natur erfährt, nämlich dass man beispielsweise Tiere nicht essen möchte aus einer ethischen Frage heraus und dann also bei der interviewten Person im Folgenden dann eben auch aus der ökologischen Sicht heraus.
Genau, ne? Und also ich finde das auch wichtig, also gerade bei dieser Bezugnahme, genau, dass wir ja diese anthropologischen Kategorien haben, ne? Also nochmal, können wir einmal aufzählen, Raum, Zeit, Körper, Soziales, Kultur, Subjekt und Grenzen. Ich hoffe, ich habe jetzt 7 hingekriegt. Und ja, ich glaube, es waren 7. Und da ist Körperlichkeit, leibkörperliche Dimensionen sind da immer besonders wichtig. Und ich habe immer so den Eindruck, es gibt so, wenn man das jetzt ganz grob nimmt, vielleicht so 2 Bereiche, einen, die eben, wie du das in deiner Hausarbeit auch gemacht hast, die ganz stark das Soziale, die sozialen Interaktionen betonen. Ich bin auf Fridays for Future Demo gegangen, weil ich, weil meine beste Freundin da auch hinkam, weil es dann Zusammenhalt gab und so weiter und so fort. So Anerkennungsfragen, die häufig ganz relevant sind. Und die anderen Interviews, bei denen ganz stark sowas wie körperlich-leibliche Dimensionen und normalerweise auch immer gekoppelt mit Raum und dann letztlich auch mit Zeit zu tun haben, weil wir halt immer Körper ist immer Körper im Raum und in der Zeit. Und natürlich tauchen immer alle gleichzeitig auf. Also wenn wir hier zum Beispiel sitzen und uns unterhalten, dann machen wir das. Wir reden, sind körperliche Wesen. Wir machen das hier in meinem Büro, ne? Da haben wir einen Raum. Wir machen das zu einer bestimmten Uhrzeit. Es hat eine bestimmte Dauer, es hat einen bestimmten Ablauf und so weiter. Das ist eine soziale Interaktion, die wir hier haben. Wir sind in einer Kultur, sprechen die gleiche Sprache, haben kulturelle Referenzen, die dabei sind, sind beide Subjekte mit einer Biografie, mit entsprechenden Sachen und haben beide Grenzen, die vielleicht ein bisschen auch jeweils individuell unterschiedlich sind, aber die doch auch in gewisser Weise durch die Kultur in einer gewissen Weise dabei sind. Es sind halt immer alle da, aber es sind unterschiedliche Bereiche da, und die da entsprechend mal mehr oder mal weniger relevant sind. Und das fand ich so spannend. Du hast ja immer das immer so konsequent gemacht, zu sagen, okay, ich nehme einen Zeitabschnitt und da gucke ich mir einerseits das Soziale an, also wie sind die sozialen Interaktionen und so, und auf der anderen Seite, wie ist die räumliche, die körperliche Dimension. So, jetzt musst du noch 2 Sachen zu Waldenfeld sagen und dann kommen wir zum Interview.
Ich suche kurz.
Genau.
Genau, ich hatte mich relativ stark auf Waldenfels Theorie des Fremden bezogen und dann eben zwei Formen von Fremdheit auch aufgezeigt, nämlich eben die auf sozialer Ebene und die auf körperlicher Ebene, die eben einen Lernprozess auslösen könnten. Genau, und sollte ich noch was sagen und es ist mir gerade wieder entfallen.
Genau, dann greife ich da nochmal rein. Also ich finde das total spannend, wenn man nämlich diese anthropologischen Kategorien nimmt, dann könnte man jetzt das Werk von Waldenfels auch nochmal nach diesen beiden Dimensionen hin sozusagen abklappern. Also ist natürlich ganz viel, gerade in der Phänomenologie, dann später vor allen Dingen bei Merleau-Ponty, ist natürlich sowas wie Körper und Leib, müssen wir jetzt nicht differenzieren, immer eine ganz relevante Eigenschaft. Also sowas wie Fremdheitserfahrung zeigen sich ja zunächst und primär erstmal am Leib, der sozusagen daran immer beteiligt ist. Und da ist natürlich sowas wie körperliche Erfahrung, die eben zu einer, die einem sozusagen fremd sind. Also vor allen Dingen sowas wie natürlich Grenzerfahrung, die natürlich schon im Wort auch irgendwie sowas, also sowohl konkret als auch metaphorisch sowas wie eine leibliche Dimension haben, sind dabei Krankheit, genau, Extrembeispiel wäre natürlich der Tod, wo das sozusagen eine körperliche Dimension ist. Und dann hat natürlich, hat das Fremde natürlich auch immer die soziale Situation. Andere Menschen, andere soziale Situationen können einem fremd sein. Und das könnte man natürlich jetzt auch einmal komplett nochmal durch die sieben Dimensionen durchdeklinieren. Da finden sich Fremdheitserfahrungen oder können sich potenziell sicherlich in allen Dimensionen finden. So, und jetzt, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt so ein bisschen durch, gucken uns an, was dabei sind und dann finde ich das sehr schön, eben nach diesen drei Zeiteinheiten, also vorm Hambi, die Zeit im Hambi und dann die Zeit sozusagen danach. Und genau, erzähl mal, worum geht's in dem Interview? Vielleicht erstmal so ganz grob, damit dann man da weiß, worum es geht.
Genau, es wurden ja gerade schon die drei Zeiteinheiten, die ich selbst gestellt habe, angesprochen. Und letztendlich ist es auch das, worum das Interview geht, nämlich über die Entwicklung, wie die interviewte Person zum Hambacher Forst und zum Hambacher Forst-Aktivismus gekommen ist. Dann die Zeit im Hambacher Forst, als sie dort gelebt hat. Und dann wird ebenfalls noch angesprochen, was sie in der Zeit danach gemacht hat und dann auch nochmal rückblickend darauf, auf die Zeit im Hambacher Forst so ein bisschen reflektiert im Interview. Genau, hauptsächlich geht es dann eben darum, wie sich so der Aktivismus im Hambacher Forst gestaltet und gestaltet hat für die interviewte Person selbst. Und sie möchte an sich auch ganz gerne aufklären über diese Form von Aktivismus und erzählt deswegen auch relativ viel über diesen Aktivismus.
Genau. So, und dann fangen wir jetzt an. Also du hast schon gesagt, dieses Thema vegane Ernährung. Also wenn wir jetzt sozusagen so zeitlich vom Anfang her anfangen, welche Dimensionen also sind da sozusagen in der Zeitform Hambacher Forst relevant, die wir da entsprechend uns angucken müssten?
Also besonders bin ich in der ersten Phase, also vor dem Hambacher Forst, auf das Soziale eingegangen. Es gab, also sie hat mehr erzählt über ihre soziale Verbindung und auch das so zusammengefasst, dass der Grund und ihr Aktivismus auch sehr stark an diese Gemeinschaft gekoppelt ist und an die Anerkennung, die sie eben dadurch auch bekommen hat von ihrer Familie, von ihren Freunden und Freundinnen. Und darum hatte ich mich in der ersten, im ersten Abschnitt sehr auf das Soziale bezogen und auch Zu Anfang hatte ich ja gesagt, dass auch das Vegetarische eine körperliche Erfahrung ist, hatte das aber eher als Soziales eingeordnet, weil sie da eben mehr auf diese ethische Frage eingegangen ist, die das Ganze ja mit sich bringt, nämlich dass man nicht diese Tiere isst, die eben nicht dafür auf die Welt gekommen sind, um sie zu essen. Und da
Ach,
eben.
Ach nicht?
Nee, jedenfalls ein Großteil nicht. Hm?
Genau, ne, also jetzt mal so die Witzchen beiseite. Ganz kurz so vom Methodischen her, ich habe ja schon eben angedeutet, dass es quasi immer alle Dimensionen, die dabei sind. Also und ich finde es erstmal plausibel und das ist auch, das spiegelt sich auch in meinen narrativen Interviews, dass in vielen Fällen sowas wie auch vegane oder vegetarische Ernährung ganz stark als Motivation, das zu machen, sowas wie soziale Anerkennungsprozesse zu tun haben, aber natürlich immer alle sozusagen auch viele andere Dimensionen dabei sind. Und hier, du zitierst gleich zu Anfang bei der Sozialen immer 50 Mal kauen und dieses bedacht und langsam zu fördern. Also da ist natürlich im Kauen natürlich Ernährung in gewisser Weise ja immer sozusagen das Prototypische auch von einer körperlichen Erfahrung. Und es ist natürlich immer diese Grenze, ne? Also dieses Verhältnis von Mensch zu Tier oder sowas. Versuch noch mal so ein bisschen den Prozess zu beschreiben. Wie entwickelt sie sich dahin?
Genau, also zu Beginn erzählt sie eben auch von ihrer Familie und diesem 50 Mal Kauen, also dass von Anfang an eben auf dieses umsichtige, bedachte und langsame Wert gelegt wird, auch in ihrer Familie schon. Dann wird sie Vegetarierin mit 14 Jahren. Ja. Und fängt darüber hinaus dann auch an, sich weiter damit zu beschäftigen, dass vegetarisch Leben eben auch schon dafür die Umwelt und klimafreundlicher ist und macht sich darüber dann die Frage, also stellt sich die Frage, okay, was kann ich noch mehr tun als das, was ich jetzt schon tue, nämlich vegetarisch leben? Und daraufhin befasst sie sich dann mit Politik und Geschichte und fängt auch an, aktiv zu sein, vor allem gemeinsam in Form von Demonstrationen, die sie besucht und kommt dann auch in soziales Setting hinein, in dem dieser Aktivismus dann eben noch weiter vorangetrieben wird. Sie beschreibt dann auch weiterhin, dass es eben diese Zusammenarbeit ist, die das Ganze auch so schön macht, an sich und genau.
Da hätte ich noch eine Frage, damit hast du jetzt nicht gearbeitet, deswegen frage ich sie trotzdem. Also wir haben ja diese neben den anthropologischen Kategorien und der Transformationstheorie mit der Analyse von Figuren diese Aufteilung von Emotion, Praxis und Theorie, also eine emotionale. Und die These, die ja so ein bisschen von Surfers, also abgeleitet von Pestalozzi, vielleicht so eine Überlegung ist, ob es sowas gibt wie eine Abfolge von Emotion, Praxis und Theorie. Also, ne, wie würdest du das denn sehen, wenn du jetzt diese Zeitspanne irgendwie vegetarisch werden und so siehst, wenn du jetzt sagst, was ist primär Emotion, Praxis oder sozusagen von der Reihenfolge, womit fängt es an? Kannst du das sagen aus dem Interview heraus?
Also aus dem Interview heraus ergab sich für mich eigentlich, dass es tatsächlich mit der Praxis beginnt, weil das Ganze, also dieses vegetarisch Sein ist noch sehr unreflektiert am Anfang und wird dann erst eingeordnet in diesen theoretischen Zusammenhang, in dem sie dann eben feststellt, okay, das ist ja auch schonender für die Umwelt. Da kommt dann nochmal eine emotionale Komponente mit rein, nämlich die Umweltpflege und klimafreundliches Verhalten. Und daraufhin beschäftigt sie sich dann eben auch mit dem theoretischen Anteil noch. Also Politik und Geschichte, wie das Ganze abläuft, ob es da irgendwelche größeren Rahmenvorstellungen gibt, in denen man sich auch irgendwie ja aktiv bewegen kann.
Genau, ne? Und das finde ich auch interessant. Also ist es ganz häufig, dass so Emotion und Praxis oder Emotion und Theorie irgendwie zusammengehören, ne? Also weil es ja auch relativ plausibel ist, auch eine Praxis, auch dieses Kauen hat natürlich auch was Emotionales, logischerweise. Und dabei, also ne, wäre das eine Emotion, Praxis und Theorie. Du sagst aber zunächst ist irgendwie sowas wie ein praktischer Bezug. Man macht erstmal, man probiert aus, man testet. Und was auf jeden Fall zeitlich sozusagen danach ist, über diesen Prozess reflektiert man dann später. Lies Bücher, wie macht man das und also welche, wie kann man sozusagen das einordnen, einen größeren Zusammenhang stellen und so weiter. Gut, genau, weil das häufiger so Thema ist, auch in einem Podcast, kann ich auch unten nochmal verlinken. Würdest du sagen, sowas wie Anerkennung ist das Zentrale im Sozialen, was dabei ist, dass sie sich Anerkennung von ihren Freunden so erhofft oder so?
Ja, das fasse ich auch am Ende meiner Hausarbeit, ja? Meines Portfolios nochmal zusammen, weil da wirklich sehr der Fokus auf diesem Gemeinsamen, auf dem Zusammensein drauf liegt. Und auch im letzten Teil des Interviews spricht sie nochmal über ihre familiären Wurzeln, wo sie so herkommt. Sie hat relativ viele Geschwister, eine alleinerziehende Mutter. Das wird alles noch erzählt. Und aus diesem Kontext kann man mit dem, was man eben, also was ich eben analysiert habe aus dem Rest des Interviews, auch davon ausgehen, dass dieser Anerkennungsaspekt des Ganzen auch eine große Rolle im Sozialen spielt. Vor allem, weil auch im ersten Teil auch darauf eingegangen wird, dass sie eben Unterstützung erfährt durch ihre Familie und ihre Freunde und Freundinnen in dem Ganzen und sich darüber hinaus dann auch noch weiter mit dem Aktivismus auseinandersetzt.
Gut. Also das ist jetzt so die erste Zeitphase von Teenagerzeit, ne, bis sie anfängt sozusagen im Hambi da zu leben. Und jetzt erzähl mal, wie kommt sie, macht sie sozusagen den Sprung und wie ist es dann?
Genau, im zweiten Zeitabschnitt wird tatsächlich, also erzählt sie noch nicht darüber, wie sie überhaupt zum Hambacher Forst gekommen ist. Das erzählt sie dann erst in dem dritten Zeitabschnitt, wo sie dann nochmal rückwirkend auf ihre Erfahrungen eingeht. Und zwar ist sie zweimal im Wald gewesen, an unterschiedlichen Stellen. Und das erste Mal war im Zuge einer Großdemonstration, die stattgefunden hat, nach 2018. Und da hatte sie mit ein paar anderen Menschen ja versucht, ein Barrio aufzubauen, also so eine Häusersiedlung im Wald. Und
wobei, Augenblick, Häuser heißt jetzt immer Baumhäuser.
Genau,
ne?
Baumhäuser.
Genau, also weil das ist eben das, wo ich auch beim Lesen immer so, ja, ne, dann sagt man so, ja, dann hat man so eine Häusersiedlung im Wald. Aber die sind halt alles in den Bäumen. Alles, ne, muss da rauf und runter und so weiter. Das ist eben die große sozusagen auch logistische Herausforderung. So stelle ich mir das zumindest erstmal vor. Genau. Ja.
Genau. Ja. Genau. Ihre erste Erfahrung im Wald ist dann sehr kurzlebig. Das ist im Grunde nur ein paar Nächte, weil das erste Projekt dann scheitert und dann geht sie aber nochmal zurück in den Wald und dann wird es tatsächlich auch ein richtig funktionierendes Projekt. Sie baut mit ein paar anderen Menschen zusammen eben ein Baumhaus dann auch auf in einem Barrio mit anderen Menschen zusammen. Genau. Und auch zu den Problematiken, was das Hoch- und Runterkommen angeht, da hat sie auch eine sehr detaillierte Beschreibung davon, wie so ein Morgen dort aussieht, der auch darauf eingeht, dass man morgens eben doch öfter mal zur Toilette muss und das ist etwas aufwendiger, wenn man von einem Baum erst runterklettern muss, um dann zur Toilette zu gehen. Es werden, glaube ich, mehrere Zeilen auch darauf eingegangen, wie der ganze Prozess dann aussieht. Man muss sich anziehen, man muss sich die Kletterausrüstung anziehen. Man muss sich einhängen in den Baum und dann abseilen. Unten muss man dann die Kletterausrüstung wieder ausziehen und dann zum Kompostklo laufen. Mhm. Denn auf dem Baumhaus, in dem sie gewohnt hat, gab es keine Toilette. Andere Baumhäuser hatten allerdings beispielsweise so kleine Komposttoiletten. Das war dann aber eben, wie man sich wohlfühlt oder was man eben so für Bedürfnisse hat.
Genau, und jetzt sind wir mehr oder weniger quasi schon reingestolpert in diese Kategorie des Körperlichen. Wo sollen wir weitermachen? Sollen wir im Körper weitermachen oder beim Sozialen?
Ja, ich würde sagen, da machen wir einfach mit dem Körperlichen schon mal weiter. Genau. Ja, also wie man vielleicht aus dem kleinen Abschnitt schon gemerkt hat, war das Ganze jetzt nicht wirklich luxuriös auf den Bäumen, in den Baumhäusern dort. Nicht nur Toilettengänge waren relativ kompliziert, sondern auch das Beschaffen von Wasser und von Nahrung als lebenswichtige Ressourcen war nicht ganz so einfach. Hauptsächlich musste man dafür in das Hambi-Camp gehen. Das ist ein Grundstück, das zur Verfügung gestellt wurde von jemandem, der dort gewohnt hatte. Und auf dem mehrere Menschen dann Spenden hinterlassen haben und auf dem das Wasser genutzt werden durfte. Das Wasser dorthin, also zum Baumhaus selber wieder zurückzubringen, hat allerdings etwa eine Dreiviertelstunde hin und wieder zurück in Anspruch genommen mit Bollerwagen und Kanistern. Und das, was man so an Essen, an Spenden bekommen hat, war dann eben auch das, was irgendwie viele Leute sich dann untereinander teilen mussten, weil der größte Teil der Menschen, die in diesem Barrio gewohnt haben, waren nicht erwerbstätig. Die interviewte Person allerdings schon. Also da hat man auch, da ging sie auch noch weiter drauf ein, nämlich als es dann um Materialbeschaffung geht, die im größten Teil tatsächlich ja zusammen geklaut wurde aus dem umliegenden Dörfern, die eben sowieso schon verlassen waren von den Menschen für diesen Tagebau eben.
Genau. Ja, also, ne, und da finde ich das jetzt interessant. Also jetzt kommen so alle Sachen rein, ne? Also Wasser ist logischerweise da entsprechend dabei. Also alles, was oder viele Sachen, die für uns relativ selbstverständlich sind, müssen da jetzt irgendwie relativ aufwendig hergestellt werden. Also, ne, haben das jetzt schon Toilettengang und so weiter. Welche Aspekte von Körperlichkeit sind noch in dem Bereich mit drin, ne?
Genau. In dem zweiten Abschnitt ist auch noch besonders herausgestellt, eben dieser dieses Aufwachen im Wald, also auf den Baumhäusern, der wird auch sehr, also dieser Prozess des Aufwachens wird eben auch sehr stark beschrieben und da wird eben auch nochmal so ein Gegensatz klar zu dem, was so der normale Lohnarbeiter als Morgenroutine hat und was eben im Wald eine Morgenroutine ist. Da wird vor allen Dingen zuerst eingegangen auf Vögel, auf Rauschen, auf Licht, also alles, was man irgendwie fühlen und hören kann. Das ist das, was einen auch aufweckt. Und wenn man dann so langsam aufwacht, dann geht die Person besonders ein auf die Tiere, die man im Wald sehen kann, diese visuellen Eindrücke, die mit dem Morgen kommen. Es ist eher ein passives Aufstehen als ein aktives Aufstehen durch einen Wecker, indem man dann losgeht und sich Kaffee macht und sich fertig anzieht, sondern es ist eben entschleunigt und durch die Beschreibung, die Person liefert, auch zu einem gewissen Maße romantisiert, wie dieser Morgen sich gestaltet. Und vor allem steht der Mensch eben nicht im Zentrum dieses Aufstehens, sondern eben die Umwelt, die Bäume, die Tiere und der Wald an sich. Und der Mensch ist mehr so ein nachgerücktes Ding, das kommt dann eher rein, wenn man dann eben auch eigene menschliche und körperliche Bedürfnisse bekommt.
Genau, das finde ich jetzt auch ganz wichtig. Da ist so eine Art Dezentrierung drin, was sozusagen dabei ist. Ist das die Szene da 215 oder so in dem Interview?
Das ist zwischen 233 und 239.
Genau, dann würde ich noch mal kurz tatsächlich so ein bisschen lesen. Also wir haben ja eben gesagt, so fang mal ruhig an, wenn du so freundlich wärst, mit 611 und dann einfach so ein Stückchen runter bis 615 oder sowas in die Richtung. Aus dem Interview?
600? Ich glaube.
Nee, wo warst du jetzt eben?
Also das, was ich gerade beschrieben hatte, das ist das Aufstehen im Wald gewesen. Und das ist 233 fängt das etwa an.
Genau, dann mach das erst einmal.
Mhm. Du stehst ja nicht auf mit einem Handy, mit einem Wecker, machst du nicht so, ne? Stehst halt irgendwann auf, wenn du merkst, boah, irgendwie entweder wird's warm im Baumhaus im Sommer, ne? Oder du hörst die Vögel, du hörst das Rauschen, du siehst irgendwie Licht durchs Fenster kommen, ne? Und du denkst dir so, ah, so langsam wirst du ja wach. Rauchst dir mal eine Zigarette im Bett. Gut, also Zigarette im Bett geraucht, meinen Kaffee hier oben gemacht, ne? Und so langsam den Tag gestartet, ne? So schön wenn gutes Wetter war, oben auf unserer Dachterrasse, hat man sich draufgesetzt, so im Wald rumgeschaut, Wildschweine gesehen, Rehe gesehen, Hasen gesehen, Füchse gesehen, alles Mögliche. Die siehst du morgens so, ne? Dann hörst du die Vögel, siehst halt, ach ja, Mensch ist ja auch schon wach, Mensch geht gerade rüber.
Genau, ja. Und was da nochmal spannend ist, ne, diese Aufzählung finde ich sehr sprechend. Kannst du die nochmal, was hat sie alles gesehen? Eichhörnchen, Wildschweine, ne?
Genau, Wildschweine, Rehe, Hasen, Füchse werden genannt, Vögel werden auch noch genannt im Wald.
Lies mal richtig so, einmal.
So im Wald rumgeschaut, Wildschweine gesehen, Rehe gesehen, Hasen gesehen, Füchse gesehen, alles Mögliche.
Genau, da ist ja auch, ne, das ist spannend, gesehen, das ist ja wie so dieser Parallelismus, der diese Bedeutung da drin hat und der ja zunächst diese Aufzählung dann hat und dann alles Mögliche gesehen, womit also das nochmal da entsprechend besonders hervorgehoben wird, dann so diese Verallgemeinerung, die da sozusagen drin ist. Da ist so ein bisschen ein Klimax in gewisser Weise ja mit drin. Genau. Zweite Szene?
Genau, die zweite, sehr stark körperlich assoziierte Szene, die ist aus dem dritten Abschnitt. Hm? Und muss ich einmal kurz scrollen. Ein Stück weiter unten.
Genau, jetzt einmal Spannung. Jetzt könnt ihr euch sozusagen, solange sie noch sucht, euch selber einmal vorstellen, wie es denn wäre, in so einem Baumhaus zu leben und genau, das da entsprechend zu haben. Genau, wie gesagt, fang mal bei 611 ruhig an.
Mhm. Also es ist die Summe an Erfahrungen, glaube ich. Allein die erste Großdemo, ich war das der 6. Oktober 2018, glaube ich. Nee, das war doch früher. Das war doch viel früher. Das war im September. Ja, auf jeden Fall. Diese Erfahrung zu merken, zusammenzuarbeiten und dann gemeinsam in den Wald reinzurobben und sich einen tierischen Ast abzufreuen, weil man es ja geschafft hat. So die eine Erfahrung, das erste Mal auf dem Baum zu pennen, Himmelarsch. Ich war alleine und ich habe auf einer Plattform, die war so groß wie ich, geschlafen, alleine im Wald. War ganz gruselig, aber war eine krasse Erfahrung so. Das war ja in unserem ersten Barrio davor Malzahn vor Häselnatt. Dieses, was wir versucht hatten zu bauen, Schnürsenkelprojekt. Und dann bist du da oben und denkst dir, krass, was, du hast nichts um dich hier, um dich herum, nur absolute Stille. Du siehst nichts, unter dir geht's 17 Meter in die Tiefe. Du wirst zwar gesichert und du kriegst das so mit, das wird dir alles geistesklar, dass du hier sitzt und so hörst und fühlst und der Wind und der Baum schwingt mit und du denkst dir, Heiliges. Es ist so dunkel, dass du oben so, soll die Sterne siehst und du dich so hinlegst auf deine Plattform. Du denkst, Alter, du bist gerade voll im Himmel, ne? Du brauchst nichts. Du brauchst nichts, nur den Wind und die Sterne und du bist der glücklichste Mensch auf dem Planeten.
Genau, bis dahin, ne? Also glücklichster Mensch auf dem Planeten, ne? Hier haben wir auch also ganz viele von diesen sozusagen sehr, sehr leiblichen Erfahrungen und ich finde, wo man auch nochmal sehr deutlich sieht, welche emotionale Grundierung das sozusagen hat, auch in der Praxis. Genau, bevor wir jetzt nochmal zum Sozialen umgehen, ich würde gerne noch eine Sache sagen, wenn du das, ich weiß nicht, hoffentlich ganz findest du es. Es gibt eine Stelle, die haben wir relativ im Seminar besprochen, wo sie auch über den Umgang mit den Bäumen redet. Und zwar diese Sache, dass man nämlich in die Bäume ja keine Nägel reinschlagen darf, sondern weil das, weil man damit den Baum irgendwie verletzen würde. Und was nochmal eine weitere Herausforderung quasi beim Bauen ist, weil man das dann quasi alles mit Seilen oder irgendwie so organisieren müsste. Und ich fand das sehr spannend, weil die Frage war ja immer so ein bisschen, was ist eigentlich mit dieser ominösen Kategorie der Grenze? Und da wäre das ja immer sozusagen der Bezug auf das, was man sich entsprechend bezieht. Und eine der Grenzen wäre natürlich die Natur. Und das ist auch spannend, also wenn man in das Handbuch pädagogische Anthropologie reinguckt, ist da unter Grenzen. Interessanterweise Natur fehlt, sondern wir haben Gott, Tier, Technik, Unbewusstes, Gender, Geschlecht, Glück, Normalität und Eigenes und Fremdes. Also Tiere sind hier schon mal drin, die Natur, also die Pflanzen tatsächlich noch nicht. Genau, hast du da?
Ja, ich habe gerade mal gesucht und eine Stelle dazu gefunden. Es gibt zwei verschiedene Stellen. Das ist jetzt die erste, die mir eingefallen ist. Und zwar ist es 215. Kannst überhaupt dem Baum das zumuten, ne? Niemand im Wald hat je einen Baum irgendwie behämmert, ne? Das geht gar nicht. Weil das war halt Waldkonsens auch. Dass du nicht Nägel in den Stamm rein klopfst, ne? Sondern alles mit Seilen machst und Knoten. Und unser Baumhaus war das Einzige, was gehangen hat, ne? Das hatte so eine Hängestruktur. Genau. Da ist sie das erste Mal drauf eingegangen. Dass es eben, also dass die Bäume das eben, dass die nicht verletzt werden in dem Sinne.
Genau.
Und dann gibt es weiter unten noch eine weitere Stelle.
Warte mal kurz. Also sehr spannend finde ich Zeile 215, weil da nämlich der Baum quasi als derjenige ist, auf den man antwortet. Und da ist nämlich, kannst du überhaupt dem Baum das zumuten? So, und das ist ja eine Frage, die also den anderen, das Gegenüber, den Baum plötzlich als Gesprächspartner begreift, ne? Weil man dann sich fragen muss, kann man dem das zumuten oder nicht? Genau, ja. Wolltest du denn die andere Stelle noch kurz?
Ja, die muss ich einmal kurz noch suchen. Ja.
So, jetzt wieder eine kleine Suchpause. Genau. Und ich finde das halt, das finde ich an dem Punkt auch so spannend, dass die, wie diese Dimensionen sich da sozusagen nochmal darauf bezogen sind. Genau. Ja, ich glaube, dann lass uns weitermachen, so,
okay,
bevor wir das machen. So, also wir sind jetzt sozusagen, Körperlichkeit haben wir abgedeckt. Wie gesagt, hier könnte man genauso gut das unter Räumlichkeit sicherlich auch fassen. Wobei das ja immer sozusagen ineinander zieht. Und der zweite große Themenkomplex in dem Barrio, das wäre eben das Soziale. Sag da mal zwei, drei Sätze dazu. Was ist da die Bedeutung?
Genau. Die soziale Ebene ist eben sehr wichtig gewesen in dem Komplex. Vor allem, weil da eben ja eine alternative Struktur von Gesellschaft im Grunde aufgebaut wurde von den Menschen, die dort gelebt haben. Es waren eben nicht so viele Menschen. Und ja, in meinem Portfolio stelle ich dazu auch die These auf, dass ja, also das Ganze schon fast in eine Art anarchistische Struktur hineingeht, vor allem wenn man sich ansieht, wie Essensverteilung und Ähnliches stattfindet. Da ist es nämlich so, dass das Prinzip, nach dem gelebt und geteilt wird, ist alles für alle, bis alles alle ist.
Ja.
Und ja, da gibt es eben keine ja, Verteilung in dem Sinne, dass man das rationiert, dass man dann sagt, okay, das Barrio bekommt so viel, das andere Barrio bekommt so viel. Das ist eben nicht der Fall gewesen, sondern man hat sich genommen, was man irgendwie brauchte, aus dem Stapel von dem, was da war, also meistens eben dann dieser Spendenhaufen von Essen, der im Hambacher, also in dem Hambi-Camp ja zusammengetragen wurde. Und am Beispiel hatte sie das klar gemacht an einem Kasten Bier, der dann irgendwie abgegeben wurde als Spende. Und da hatte man sich gar nicht drum gekümmert, dass jetzt irgendwie jeder ein Bier bekommt, sondern man nimmt den Kasten Bier einfach mit für sein eigenes Baumhaus und die Menschen, die da drin wohnen. Und es ist aber nicht, also die Struktur ist nicht unsozial, sondern wenn man dann etwas braucht, dann geht man eben zu dem Haus hin und sagt und fragt eben nach, kann ich das und das haben oder habt ihr noch irgendwie eine Kippe übrig, was sie eben regelmäßig als ja Beispiel nimmt auch. Und dann macht sie das sehr schön klar an dieser Metapher, ich gebe dir auch mein letztes Hemd, wenn du möchtest, dass es eben eine hochsoziale Struktur ist, in der ja der Wald funktioniert und die Menschen sich dort zusammen ja vertragen und irgendwie zusammenleben. Es gibt auch basisdemokratische Ansätze, wie beispielsweise zwei verschiedene Arten von Plenum. Einmal ein Plenum, das über den gesamten Wald, also über mehrere Barrios geführt wird, in dem man sich aber hauptsächlich ja eher kennenlernt, anstatt tatsächlich praktisch etwas auszutauschen. Sie geht da auch drauf ein, dass die Pläne in Barrio, also in den in den Baumhäusern selber, eben sehr viel praktischer sind, weil diese, ja, also da kommt dann auch wieder die Zeit mit ins Spiel als Dimension. Das Ganze findet im Hier und Jetzt statt und hauptsächlich soll auch besprochen werden oder ist von Bedeutung, was besprochen wird, was eben das Jetzt betrifft und woran man tatsächlich etwas ja ändern kann oder wofür man etwas tun kann. In den Plänen, die über den Wald, also in den Waldplänen, ist es eben so, dass ja über aktuelle ja Geschehnisse aufgeklärt wird, aber so wirklich eine ja Lösungsfindung wird eben nicht ja hervorgebracht. Das wird auch noch mal ganz klar in dem Satz, in dem sie beschreibt, dass man eben versucht, Abstimmungen durchzuführen, aber letztendlich führen die eben zu keinen Ergebnissen. Und deswegen sind diese Pläne auch eben eher so ein ja Zusammenfinden von den Menschen, die eben im Wald leben und nicht wirklich zielführend oder zielorientiert.
Mhm. Genau, ich finde das interessant. Du hattest jetzt an einer Stelle anarchistisch gesagt. So anarchistisch kommt es mir ehrlich gesagt gar nicht vor. Ich würde es eher, glaube ich, kollektivistisch nennen. Also dass es so ganz so stark eben auf das Kollektiv etwas ausgerichtet ist. Und das ist ja auch klar in allen Situationen, wo es die man, und so stelle ich mir das vor, auch nur als Gruppe sozusagen bewältigen kann in dieser ganzen Herausforderung, die sozusagen da drin steckt, dass da das Kollektiv irgendwie eine größere Bedeutung bekommt als die Dimensionen, die sozusagen dabei sind. Genau. Dann kannst du vielleicht noch sagen, wenn wir jetzt nochmal so auf Transformationstheorie und so weiter eingehen, dann wäre ja so vor allen Dingen sowas auch wie Begrifflichkeiten, so Unterscheidungen irgendwie wichtig. Es ist ja, glaube ich, in dem Interview so dieses, weil du das auch mehrfach gesagt hast, Waldbewohner und wie sind die anderen?
Genau.
Jetzt so können, jetzt beleidigen wir mal alle die ZuhörerInnen, genau?
Genau, sie werden als Bürgis bezeichnet, ja. Genau, und das ist dann eben der Gegensatz zu den Waldmenschen, als die sich dann auch, also als die interviewte Person sich dann auch selbst beschreibt und genau. Selbst zuordnet.
Genau, die bei Waldmenschen muss man die Anführungsstriche jetzt mithören, ne? Genau.
Ja.
Wieso sind das Bürgis?
Es ist abgeleitet von Bürger und das ist eben, das wird auch nochmal kurz angesprochen, warum das so ist, und zwar habe ich das auch schon gesagt. Und zwar gibt es eben wenige Menschen, die einer normalen Arbeit nachgehen in dem Sinne. Und da wird sich eben dann von unterschieden. Und das sind eben die Bürgis, die nicht unbedingt als negativ abgestempelt werden, sondern eben dann arbeiten gehen und sich dann nur am Wochenende beispielsweise auf einer Demonstration mal beteiligen oder eben spenden in Form von Essen oder ähnlichem zur Verfügung stellen.
Genau. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt nochmal dieses gleiche Spiel machen, was da sozusagen der Bildungsprozess entsprechend vielleicht in dieser Trias Emotion, Praxis und Theorie ist? Wir haben, ich weiß nicht, ob du dich noch an den Text erinnerst, wo es um das Ahrtal, da geht es tatsächlich auch um den Hambacher Forst und danach um diese ganze RWE-Geschichte. Und da war so ein Vorschlag zu sagen, Bildung könnte man hier als einen solidarischen Prozess sozusagen beschreiben, wo es quasi auf so eine Art der Entisolierung gibt, also so diese Bereiche. Also wie würdest du diese Praxis, Emotion und Theorie, wenn du jetzt versuchst, diesen Bildungsbegriff in dieser zweiten Phase zu charakterisieren? Hast du da irgendeine Idee zu?
Also ich würde, glaube ich, sogar die Emotion als ersten Auslöser setzen. Einfach, weil, also wie man zum Beispiel auch bei der Selbstzuschreibung von Waldmensch schon sieht, dass eben eine hohe Verbindung mit dem Wald, mit den Menschen, die ebenfalls im Wald zu Hause sind, besteht und die eben auch ein großer Faktor ist, diese ganzen Luxusverluste, die man im Wald und im Hambacher Forstaktivismus hat, auch irgendwie zu tragen und damit umgehen zu können. Genau, ich würde als nächstes die Praxis oder das vielleicht auch gleichstellen miteinander, weil man eben, man kann das kaum trennen, diese Selbstidentifikation und dieses Emotionale, was da auch hintersteht, mit der Praxisorientierung, die diese Identifikation und das Emotionale eben auch mit sich bringt. Und die Theorie würde ich an den Schluss setzen, wenn ich sie nicht vielleicht sogar für diese interviewte Person beinahe in Klammern setzen würde, weil tatsächlich in dem Interview sich kaum theoretische Auseinandersetzungen mit dem Aktivismus im Hambacher Forst herausstellt. Natürlich gibt es trotzdem Bildung, die stattfindet und auch theoretische Bildung, die stattfindet, die bezieht sich aber weniger auf die Nachhaltigkeits, Bildung, also und die nachhaltige Entwicklung, sondern eher auf tatsächlich praxisorientierte Sachen, die im Wald notwendig sind, also für den Aktivismus selbst, beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse oder Kletterkurse oder ja, wie man eben so ein Baumhaus überhaupt aufbaut. Und die sind auch alle sehr interessant und Sachen, die sehr wichtig sind, die die Person mitgenommen hat, aber direkt nicht unbedingt ja, in Bezug zu setzen zu einer Nachhaltigkeitsbildung, die dann eben auch in der, ja, also in der Theorie fundiert wird.
Also genau, vielleicht erstmal zwei Sachen. Also ich, ne, wie gesagt, hier auch Emotion, Praxis und so weiter würde ich da ganz stark machen. Wichtig wäre mir, dieser Theoriebegriff ist jetzt nicht Theorie im Sinne von ich habe Nachhaltigkeit, sondern Theorie wäre etwas, ich reflektiere mein Handeln. So, das ist ja Theorie und dann ist natürlich alles, was zum Beispiel an Überlegungen, wie man gemeinschaftlich handelt und so weiter, ist natürlich da sozusagen auch theoretisch in dem Sinne, ne? Also das ist ein sehr, sehr weiter Begriff vor dem Hintergrund, genau. Und aber ich fand das nochmal ganz interessant, ne, dass du so sehr stark jetzt auch quasi nochmal diese Emotionalität auch in der Leiblichkeit gesehen hast und genau, das da entsprechend da dran hast. So, und jetzt ist ja, ne, ist immer so schade, weil man jetzt immer so denkt, so jetzt könnte auch das Interview zu Ende sein, weil dann könnte man da so einen schönen Schlussstrich drunter stellen. Aber leider gibt's hier auch einen Abbruch, genau, oder ist halt so. Genau, erzähl mal, was passiert dann?
Genau, die interviewte Person verlässt dann nach, ich glaube, etwa einem Jahr oder etwas länger wieder den Wald und das in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wie die Person beschreibt, und ist seitdem auch nicht mehr aktiv in ja, im Hambacher Forst oder auch in anderen solcher ja, Forstbesetzungen. Der Hambacher Forst ist zwar ein großes Beispiel dafür, aber auch nicht der einzige Fall, in dem das als ja, Aktivismus herangezogen wurde. Und genau, verlässt den Wald und reflektiert und blickt so ein bisschen auf das Ganze dann im letzten Abschnitt auch nochmal zurück. Wie genau es dazu gekommen ist, dass sie aus dem Wald dann sich zurückgezogen hat, ist nicht ganz geklärt. Also es hat soziale Komponente, auf die sie nicht weiter eingehen wollte. Und aber außerdem auch noch ja, psychische Aspekte, auf die sie etwas mehr eingeht. Und zwar unter anderem eine Form von polizeilicher Gewalt, die sie hier beschreibt, indem Operngeräusche die ganze Nacht auf Dauerloop abgespielt wurden, was ja in dem Sinne den Schlaf geraubt hat und ja auch als ja, Folter bezeichnet werden kann. Außerdem wird sich immer wieder angelegt mit den mit dem Wachpersonal von RWE, was teilweise auch in ja, Handgreiflichkeiten und Körperverletzungen endet. Und zudem gibt es immer so einen psychischen Stress, der ja, konstant gehalten wird, dadurch, dass der Wald eben öffentlich ist und auch öffentlich zugänglich ist. Kann immer passieren, dass Menschen, die kein, also das nicht unterstützen, dass die im Wald wohnen, in den Wald eindringen und die, ja, die Häuser, also die Baumhäuser sabotieren, was eben dann zu schweren Verletzungen oder eben auch zum Tod führen könnte, mit denen sie dann konstant, ja, konfrontiert war und was dann auch am Ende zusätzlich dazu geführt hat, dass sie dann aus dem Wald auch, ja, sich rausgezogen hat.
Mhm. Ja, also das ist so eine Sache, also möglicherweise steckt da noch, also auf der einen Seite vielleicht sowas Persönliches, keine Ahnung, hat sich mit jemand verkracht oder das ist natürlich auch so eine soziale Gemengelage, wo wahrscheinlich die verschiedensten Personen mit verschiedensten Charakteren auf sehr engem Raum zusammentreffen. Das ist natürlich in sich natürlich nicht so leicht und dann halt diese anderen Sachen, wo es halt ein massiver Druck natürlich von Seiten RWE und Polizei und so weiter da entsprechend dabei ist. Und es ist ja auch in einer Räumungsaktion ist ja auch ein Journalist gestorben. Ne? Also es ist durchaus nicht ganz ungefährlich. Und genau, und es geht ja bei dieser ganzen Sache hier im Seminar auch nicht darum zu sagen, ihr müsst jetzt alle in Baumhäuser ziehen oder sowas in die Richtung. Das wäre bei 50.000 Studierenden in Köln eine Herausforderung, das zu machen, sondern für uns im Seminar ist ja spannend, was sozusagen für eine, also was sozusagen die Motivation für nachhaltige Lebensformen sozusagen sein kann. Und du hattest das jetzt schon so angedeutet, wenn du jetzt nochmal so ein Fazit darunter ziehst, was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt das nehmen, was sind die Dimensionen, die es braucht, wenn man sagen würde, wir haben eine große gesellschaftliche Transformation irgendwie vor uns, zumindest müssten wir die vor uns haben. Was wäre das, was es sozusagen so ein bisschen braucht, wenn man das Trias anthropologische Kategorien hat, damit sowas passieren könnte? Wenn man das quasi aus dem Interview rauskristallisiert oder so.
Ja, aus dem Interview heraus fand ich besonders bedeutend eigentlich, dass die interviewte Person vor allem sehr praxisorientiert gehandelt hat, wie jetzt zum Beispiel beim Vegetarismus. Das war einfach eine Entscheidung, die die Person getroffen hat und über die dann erst im Verlauf wirklich groß nachgedacht wurde. Und ich glaube, dass es nicht unbedingt nur erhebliche körperliche oder anderweitige Erfahrungen bedarf, um sich irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, sondern manchmal ist das einfach schon irgendwie eine Kleinigkeit, auf die man plötzlich achtet, auf die man vielleicht gar nicht viel nachgedacht hat zuerst. Also zum Beispiel kann das ja auch sein, anfangen Müll zu trennen, obwohl man das vorher nicht gemacht hat. Und dann beschäftigt man sich weiter damit, okay, was macht Mülltrennung überhaupt? Also warum ist es besser, dass ich das jetzt gerade mache für die Umwelt? Und ich glaube, dass auch solche Kleinigkeiten sowas dann auslösen können, also aus der Praxis heraus dann auch zu entwickeln, was man tun kann für kleine ökologische Sachen, die man dann eben auch zu Hause machen kann. Also es muss ja nicht der große Aktivismus im Hambacher Forst sein, wo man dann auch für Monate auf einem Baumhaus lebt. Es sind ja auch so Kleinigkeiten, die dann eben da reinkommen, wie auch in dem Interview dann gesagt wird, dieses vegetarisch sein oder auch aufklären darüber, dass Aktivismus möglich ist, welche Formen möglich sind, und dass man eben auch Menschen, die aktiver sind und beispielsweise im Hambacher Forst sich aufhalten, nicht abwertet oder als negativ einstuft, sondern vielleicht auch versteht, warum das gerade gemacht wird, warum das vielleicht aus der Sicht dieser Menschen notwendig ist auch.
Ich kann mal so ein bisschen versuchen, was bei mir so dabei ist. Also das Erste, was du gesagt hast, ne, das ist ja so Peloton in die Richtung, die hat in ihrem Buch, wie heißt es da vorne, Liebtes, des Lebendigen, das Zeitalter des Lebendigen, da hat sie ein, und es gibt noch ein anderes Buch tatsächlich zur Ernährung, ich weiß gar nicht, in welchem das ist, da hat sie den Vorschlag, sowas wie eine Teezeremonie, guckt sie sich an und sagt, darin wäre so prototypisch vielleicht das, was du gesagt hast, so mit Mülltrennung, also eine gewisse Form eines bewussten Umgangs, wo also ganz viel sozusagen da drin ist. Ich persönlich würde so bei dem Interview noch zwei, drei Sachen mehr sagen. Also das wäre die erste Dimension. Ich glaube, dass das, damit es eine gewisse Form der Verbindlichkeit bekommt, weiß ich nicht, wie ich es genau formulieren würde, braucht es auf jeden Fall auch eine gewisse Form einer Gemeinschaft. Also das Bildung wird ja ganz häufig so in der deutschen Tradition so, man sitzt zu Hause und denkt alleine nach über den Büchern, ne? Und also ich finde, das ist auch so ein bisschen typisch deutsch. Ich würde sagen, sowas wie so relativ grundlegende Sachen sind immer auch auf eine gewisse Form der Solidarität, der Anerkennung, der Gemeinschaft sozusagen angewiesen, um zum Beispiel genau das, was du gesagt hast, so negative Geschichten, Anfeindungen und so weiter, damit überhaupt entsprechend umgehen zu können. Und das Zweite oder vielleicht das Dritte dann, also neben diesem emotionalen Bezug der Solidarität, der Gemeinschaft, wäre vielleicht als Drittes noch sowas wie tatsächlich doch auch sowas wie eine Beziehung auf so Grenzen, auf etwas, was sozusagen darüber hinausgeht. Also das war ja mit dieser Erfahrung, ne, da oben zu sein, diese ganzen Tiere zu sehen, die Sonne zu sein, der glücklichste Mensch zu sein, das geht vielleicht eben nicht in den alltäglichen Situationen, sondern es braucht vielleicht schon sowas wie eine gewisse Erfahrung, könnte auch vielleicht so eine Liminalitätserfahrung, so eine Erfahrung, die irgendwo anders sozusagen dabei ist, ne? In den Alpen wandern gehen oder sowas. Das funktioniert ja auch dadurch, dass es plötzlich eben ein anderer Erfahrungsraum ist, eine andere Zeitlichkeit in den Alpen, ne? Wie lange das gebraucht hat, ja, so Berge hochzustapeln und so weiter. Das wäre die Sache. Genau, sehr gut. Ich würde jetzt noch eine Frage sozusagen stellen, und zwar nach der Performativität. Also Performativität ist, was so kommt so dabei rum und so weiter, was erzeugt das Interview. Und wenn du jetzt sagen würdest, du bist jetzt Regisseurin und sagst, du willst da jetzt so ein schönes, vielleicht auch so ein bisschen so pathetischen Film oder was weiß ich, wie du auch sein willst, oder Netflix-Serie oder was auch immer, draus machen, sag mal so ein paar Sachen, wie würdest du das so inszenieren? Was für ein Typ Film würde das ergeben?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist eben diese Fremde zu dem Lebensalltag, der ja dargestellt wird durch die interviewte Person. Und ich glaube, den würde ich auch besonders in das Zentrum rücken, weil ich finde, dass es oft in Filmen genau das, was interessant ist, wenn das so, wenn das ein Lebensalltag ist, den man selbst gar nicht so vor Augen hat oder den man vielleicht auch selbst gar nicht erlebt. Und da würde ich auch den besonderen Fokus drauf legen, wie zum Beispiel, das fand ich besonders eindrucksvoll, zum Beispiel wurde da eine Tonne Tofu gespendet, in so, also diese blauen Tonnen, falls man die schon mal gesehen hat. Genau, und der lag Jahre darum und wurde dann, weil er eben so alt war, schon auch von Ratten angefressen und sowas. Und dann erzählt die interviewte Person, ja, der lag da rum, aber wir haben den dann einfach, also wir haben Schimmel und Rattenbisse und sowas einfach weggeschnitten und dann das Ganze trotzdem gegessen. Und ja, im Interview wird das Ganze auch mit Lachen erzählt und ich finde, das bringt auch nochmal so ein bisschen, ja, herein, wie absurd das Ganze ist. Das ist ja was, das ist uns nicht so geläufig in Deutschland, machen das wahrscheinlich nicht ganz so viele Menschen. Und dass das dann einfach mitten in Deutschland stattfindet, dass Menschen dann, ja, die in ihrem Fall sich ja auch ein Haus einfach leisten könnten und richtiges Essen, dann sich dahin begeben und ja, auf diesen Luxus verzichten und dann einfach auch den angegessenen Tofu sich zubereiten.
Okay, also vielleicht, wir machen noch eine Sache. Also der Titel soll ja der erste Teil Leben in den Bäumen. Und wenn du das jetzt, also mein Vorschlag wäre sozusagen so als Untertitel auch so vom Performativen, so das müsste so eine Geschichte einer Aussteigerin oder was wäre so, oder eine Natur Sache. Hättest du so einen zweiten Teil, was man dazu sagen könnte?
Ich weiß halt nicht ganz, ob man es als Aussteigen betrachten kann, weil sie eben dann auch wieder zurückgegangen ist.
Ja, das ist erstmal egal, ja. Genau, also ne, wenn du auch nach Kanada auswanderst, dann die meisten kommen dann eh irgendwann nach 5 Jahren irgendwie dabei, ja.
Und an sich passt Leben einer Aussteigerin schon ganz gut für das, was sie erlebt und was sie schildert auch.
Ja. Genau, ne? Und ich bin jetzt so am Überlegen, ne, weil es macht sozusagen dann Sinn, sowas wie Genres sich irgendwie, und da gibt es ja so verschiedene so Aussteigerfilme, die, was weiß ich, ne, nach Kanada oder so in die Natur und so weiter und hier halt in die Bäume mit dem, mit der Sache, genau. Und dann kann man das sozusagen mit schön, mit Eichhörnchen und Wildschwein, ne, so eine Kameraperspektive, die so halb durch die Bäume geht und dann fällt das Licht da so drauf. Diese erste Nacht kann man natürlich toll inszenieren. Genau, dann haben wir das sozusagen dabei. Was hast du beim Schreiben gelernt?
Ja, also erstmal, wie man überhaupt ein narratives Interview analysiert. Ja. Das war ein neues Gebiet für mich. Und es hat auch nochmal so ein bisschen zurückgebracht, also die ganzen literarischen Figuren, die sich in dem Text gefunden haben. Und mir ist dann, nachdem ich das abgegeben habe, habe ich das nochmal durchgelesen und dann ist mir aufgefallen, da sind noch sehr viele literarische Figuren, auf die ich gar nicht eingegangen bin, die aber auch alle, ja, hätten analysiert werden können und wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was an, ja, Tiefe und Bedeutung beigetragen hätten. Genau, und was ich auch gelernt habe, ist, so ein bisschen strukturiert das Ganze anzugehen und zu gucken, dass es eben nicht zu lang wird, also auszuwählen, welche Aspekte für die Frage und die Frage, die ich mir gestellt habe, auch wichtig sind und was man in dem Kontext einfach auch weglassen kann, weil es eben, es kann ja nicht 30 Seiten lang werden. Das wäre dann ja doch schon eher in Richtung Bachelorarbeit oder Hausarbeit.
Genau. Also du hast die innere Deutschlehrerin in dir.
Ja.
Sehr gut. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Tschüss.